Ja, vielen Dank erstmal für deine ermutigenden Worte. Ich freue mich, dass wir jetzt mit dem Titusbrief weitermachen dürfen und ich hoffe, dass die Worte, die wir hier auch erfahren werden, uns auch ermutigen und ermuntern werden. Wir werden heute und die nächsten zwei Wochen uns weiter mit dem Titusbrief beschäftigen. Lasst uns zusammen Titus 3, die Verse 1 bis 7 lesen. Titus 3, 1 bis 7. Da schreibt Paulus: Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht, wie getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. In den letzten Titus-Predigten haben wir einiges über das Verhalten in der Gemeinde gehört. Wie wir uns verhalten sollen gegenüber unseren Geschwistern, wie die alten Männer sich verhalten sollen, junge Männer sich verhalten sollen, ältere Frauen, jüngere Frauen, wie sie sich verhalten sollen, wie unser Verhalten sein soll. Danach haben wir eine Predigt darüber gehört, wie wir uns als Arbeiter oder Arbeitgeber verhalten sollen. Und das letzte Mal haben wir dann von der vierfachen Gnade Gottes gehört, wie Gott in unserem Leben durch seine Gnade gewirkt hat. Wie er uns reinigt, wie er uns erzieht. Und wir haben gehört, weil er uns zu seinem Volk gemacht hat, sollen wir zu jedem guten Werk bereit sein. Wir sollen motiviert sein, wir sollen Ausschau halten, Gutes zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Dazu sollten wir angespornt sein, weil Gott uns seine Gnade schenkt. Und jetzt sagt Paulus hier Titus, dass er die Christen Kreta erinnern soll, wie sie sich gegenüber dem Staat und den Menschen außerhalb der Gemeinde verhalten sollen. Ein bisschen, das ist nicht immer leicht, wenn wir unsere Politiker anschauen, wenn wir in die Welt schauen, wie sie regieren und es wird immer schlimmer. Wir sehen viel Veränderung in unserem Land, vor allem die älteren Geschwister, die viel mehr gesehen, sehen und erfahren haben. Und wenn wir auf unser Land schauen, dann gefällt es uns nicht, was unsere Regierung tut, welche Entscheidungen sie treffen. Uns gefällt nicht, was die Regierung über Homosexualität sagt, über das Gendern. Und manchmal fürchten wir, was wird aus der Zukunft unserer Kinder? Was passiert hier in diesem Land? Und es macht uns wütend. Und wir reden schlecht über die Politik, über die Führungskräfte in unserem Land. Uns gefällt ihre Klimapolitik nicht, ihre Heizungsgesetze. Uns gefällt nicht, wie sie mit Kriminellen umgehen, wie sie sie verurteilen oder freisprechen. Wir werden wütend. Und wir werden immer wütender, wenn wir auch noch hören, dafür wollen sie steuern. Das müssen wir auch noch besteuern. Und sie wollen immer noch mehr steuern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sollen wir als Christen in so einem Land leben? In so einer gottfremden Gesellschaft. Wie sollen wir uns da verhalten? Und Paulus beantwortet diese Frage in unserem Text. Er sagt, erinnere sie. Er möchte, dass sie erinnert werden, wie sie in einer heidnischen Welt sich zu benehmen haben, was ihre Pflicht ist als Christ. Und hier in diesem Text sagt er, erinnert euch, Und er fängt hier an, 7 Punkte aufzuzählen. Es sind 3x 7 Punkte. Es sind insgesamt 21 Punkte. Wir werden sie nicht alle durchgehen. Ich werde mich auf die Verse 4 bis 7 beschränken. Aber ich möchte diese ersten zwei Verse auch sagen. Und er sagt ihnen, erinnert euch an eure Pflicht als Christen in dieser Welt, in dem Land, in dem ihr lebt, unter dem Gesetz, unter dem ihr steht. Erinnert euch daran. Und er fängt an mit 7 Punkten. Und er sagt, den Obrigkeiten, eure Regierung, dem Gesetz in euer Land sollt ihr untertan sein. Ihr sollt gehorsam sein. Wir sollen, Paulus ruft hier nicht zu Protesten auf, er ruft auch nicht zu Kämpfen auf. Seid untertan, gehorsam. Zu jeder guten Tat bereit gegenüber Politikern, der Gesellschaft und allen anderen Menschen um euch herum. Lästert niemanden, sagt er. Streitet nicht. Tretet nicht vor euer Recht ein. Seid milde, seid sanftmütig, sagt er. Ihr als Christen sollt nachsichtig und geduldig mit ihnen sein, mit diesen Menschen in dieser Welt. Und wenn wir das alles so hören, was die Politik macht und wir nicht zufrieden sind, dann fragen wir, wie sollen wir nachsichtig mit ihnen sein? Und dann kommt Paulus zu den nächsten 7 Punkten hier in diesem Text und er sagt ihnen, erinnert euch daran, wie ihr einmal wart. Wie euer Zustand einmal war. In Vers 3, erinnert euch an euren alten Zustand, wie ihr damals wart. Und dann kommen diese, dann zählt er wieder 7 Punkte auf, 7 Laster aus unserem alten Leben, sage ich mal, und er sagt, wir waren unverständig. Wir waren ungehorsam, wir gingen in die Irre, wir dienten den Begierden, führten unser Leben in Bosheit, lebten in Neid, verhasst, einander hassend. Was für eine Bilanz. Das war unser alter Zustand. Unwissend. Wir waren uns nicht im Klaren darüber, wie unsere Zukunft ist, wohin wir gehen, was überhaupt Gott betrifft, waren wir unwissend. Wir dienten unseren Begierden, sagt er. Wir waren Sklaven von unseren Lüsten und Begierden, sagt er. Wir waren bestimmt von unseren Vorstellungen und Erfüllungen. Wir waren bestimmt von Geld, Alkohol, Partys, Mode, Sex, Häuser, Autos. Das hat unser Leben ausgemacht. Davon waren wir bestimmt. Wir dienten diesen Dingen. Wir haben uns eingebildet, wir haben unser Leben im Griff und wir wissen, was wir machen. Und dann sagt er, wir lebten in Bosheit und Neid. Und das ist ein krasses Zwillingspaar. So waren wir. Bosheit wünscht dem anderen Böses und Neid wünscht dem anderen nichts Gutes. So waren wir. So ist der Mensch. Wir hassten einander und wurden gehasst. Das war unser Persönlichkeitsprofil, sagt Paulus. Und wir können das manchmal vertuschen oder auch verdecken durch Erziehung. Aber im Grunde, in unserem Herzen waren wir so gewesen. Im Grunde ist der Mensch so. Da ist aber plötzlich in unserem Leben etwas passiert. Und jetzt kommt Titus 3, die Verse 4 bis 7. Und das ist im Griechischen ein ganzer Satz des Apostel Paulus. Und er beginnt mit als aber. Und Martin Lloyd-Jones sagte, dank Gott für die Aber in der Bibel. Und als aber, das will ausdrücken, dass unser alter Zustand nicht so geblieben ist. Als aber will ausdrücken, da ist plötzlich in unserem Leben etwas passiert. Und Paulus beschreibt das hier jetzt in den nächsten Worten sehr genau und sehr komplex. Und es wird schon sehr schwierig und ich habe schon gesagt, der Berzi, der wird heute schwitzen als Übersetzer. Das wird komplex. Und da heißt es hier, ab Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Und die Kernaussage in diesem Satz besteht aus drei Worten. Daran sollt ihr euch erinnern. Ihr sollt euch erinnern, was eure Pflicht ist den Menschen gegenüber. Ihr sollt euch erinnern, wie euer alter Zustand ist. Und jetzt sollt ihr euch erinnern. Und diese drei Worte sagen das, an was wir uns erinnern sollen. Vers 5. Drei Worte. Rettete er uns. Er rettete uns. Das ist das Thema, das ist die Botschaft heute Morgen. Erinnert euch daran, er rettete uns. Gott tritt dem Sünder entgegen, um ihn zu retten. Und jetzt schauen wir uns Gottes Rettungsoperation an. 7 Aspekte, wie Gott rettet. Er rettete uns durch seine Güte, durch seine Liebe, durch seine Wiedergeburt, durch seinen Geist, durch seinen Sohn, durch seine Gnade. Gott rettete uns vor seinem kommenden Zorn über die Sünde. Er rettete uns vor seinem Gericht. Er rettete uns vor sich selbst. Und wie? Durch seine Güte. Als aber die Güte unseres Retters erschien. Es war Güte, die Gott dazu veranlasste, einen Rettungsplan umzusetzen. Gott ist gütig. Und was meinen wir damit, wenn wir sagen, Gott ist gütig? Das heißt, Gott ist gut. Er ist von Natur aus gut. Er ist grundsätzlich gut. Das bedeutet, dass in seinem Herzen nichts Schlechtes ist. Dass er sich in seinem Herzen Sorgen um den Menschen macht. Um seine Not. Und es gibt mehrere Stellen, wo man die Güte Gottes sehen kann, wie sie deutlich wird. Und eine sehr markante Stelle ist Lukas 6, 35, da heißt es, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist Gottes Güte. Gott ist sogar zu den undankbaren und bösen Menschen gut. Es liegt in seiner Natur, gütig zu sein, geduldig zu sein, zu unwürdigen Sündern, zu undankbaren Sündern. Er ist geduldig und nachsichtig mit ihnen. Er ist gut. Gott ist ein guter Gott. Matthäus 5, 45 bestätigt das auch, dann heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut. Er ist milde, er ist geduldig mit bösen Menschen. Und die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und eigentlich sollte jeder Mensch bei seinem bösen Gedanken oder bei einer bösen Tat auf der Stelle sofort tot umfallen. Das wäre die gerechte Strafe. Und schaut mal, in 1. Timotheus 4, Vers 10 heißt es, Gott ist ein Erhalter aller Menschen. Gott ist ein Erhalter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Und das heißt, Gott rettet für einen zeitlichen Sinn, für einen begrenzten zeitlichen Sinn alle Menschen, damit sie nicht sofort tot umfallen und ewig verloren sind wegen ihrer Sünde. Und warum macht er das? Weil seine Güte einen Zweck hat. Seine Güte hat einen Zweck. Und da heißt es in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Gott ist gut und gütig und geduldig und nachsichtig, damit die Menschen Zeit zur Buße haben. Zeit haben, Buße zu tun. Gott sagt, oder Paulus sagt in 1. Timotheus 2, 4 bis 6, wir sollen für alle Menschen beten, vor allem für die in der Regierung, für unsere Nachbarn, für alle Menschen. Warum? Weil er nämlich will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er ist gut, Gott ist gut, er hat keinen Gefallen am Tod des Bösen. Er will nicht, dass jemand umkommt, sondern dass er zur Buße kommt. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das spiegelt sein gütiges Herz gegenüber Sündern wider, die seine unwürdigen Feinde sind. Und es war genau diese angeborene Tugend, diese Komponente des ewigen Wesen Gottes, das Gott dazu bewegte, uns zu retten. Und Calvin schreibt, Gott wird in uns nie etwas finden, das er lieben sollte. Und trotzdem ist er gut zu uns gewesen. Es ist seine Güte, die er unwürdigen Sündern entgegenreicht. Er hat uns durch seine Güte gerettet. Die ganze Operation der Erlösung beginnt mit der unbeeinflussten und souveränen Güte Gottes. Diese ganze Operation Erlösung beginnt damit, dass Gott gut ist. Und sie geht weiter, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien. Und das ist der zweite Punkt unserer Rettung. Gott ist gut und er rettete uns durch seine Liebe. Die Güte, die seine Tugend ist, manifestiert sich in der Liebe zur Menschheit. Das Wort Liebe ist hier wirklich ein sehr interessantes Wort, denn es kommt hier zweimal in der Bibel vor, dieses Wort hier Menschenliebe. Es kommt zweimal vor und es heißt Philanthropia und ist ein Wort, das im Neuen Testament nur zweimal vorkommt. Und es wird normalerweise nie mit Liebe in Verbindung gebracht, dieses Wort. Es bedeutet wortwörtlich Freundlichkeit, Mitleid, Mitgefühl, tiefe Zuneigung zu haben. Also es beinhaltet die Idee einer starken Zuneigung zu jemandem. Und Gott ist gütig und er ist gütig zu den undankbaren und bösen Menschen, wie Paulus sagte. Und seine Güte bewirkt diese starke Zuneigung, die er hat. Aus Mitleid und Mitgefühl möchte er handeln. Dieses Philanthropäer heißt Gottes eifrige Zuneigung. Gott möchte in seiner eifrigen Zuneigung in das Leben des elenden Sünders eingreifen. Er möchte es besser machen. Er möchte in seine Not eingreifen. Und die Verwendung dieses Wortes finden wir dann in Apostelgeschichte 28, Vers 2. Dort wird es noch einmal benutzt. Und da wird es uns veranschaulicht, diese außergewöhnliche Liebe, diese Zuneigung, dieses Mitgefühl. Und da heißt es, in Apostelgeschichte 28, Vers 2, der Apostel Paulus und die Besatzung des Schiffes, das waren 260 Mann, sie haben Schiffsbruch erlitten, sind auf der Insel Milete gestrandet. Und da heißt es in Vers 2, die Inselbewohner waren überaus freundlich zu uns. Das ist dieses Wort hier. Sie waren überaus freundlich zu uns. Sie machten ein Feuer im Freien und holten uns dazu, denn es hatte angefangen zu regnen und es war kalt. Im Griechischen heißt dieser Satz so, und die Barbaren zeigten uns nicht die gewöhnliche Liebe. Diese Barbaren zeigten uns nicht die gewöhnliche Liebe. Sie zeigten uns Philanthropäer. Es ist eine ungewöhnliche Liebe, eine Zuneigung, ein Mitgefühl. Und das Alte Testament, es feiert auch die liebevolle Güte Gottes, unter anderem in Klagelieder 3, 22. Da heißt es, ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. Nirgends kommt Gottes Liebe und der Ausdruck seines starken Mitgefühls so zum Ausdruck in keinem Alten Testament, nirgendwo wie im Neuen Testament in Lukas 15, in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Gott ist der Vater und der Sohn ist der unwürdige Sünder. Und der unwürdige Sünder kommt zurück zum Vater und da heißt es, die Genfer Übersetzung übersetzt es sehr gut, Lukas 15, 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Das ist das Herz Gottes, das ist sein Wesen. Er ist nicht abgeneigt, den Sünder aufzunehmen. Er ist nicht tanziert und sagt, ja, warte mal kurz. Er ist voller Mitleid, rennt ihm entgegen, wirft seine Arme um ihn und küsst ihn. Er ist bewegt von dem Mitleid und der Sorge um ihn, weil er gütig ist. Und der Sohn sagt, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Und genau so sollte es eigentlich sein. Und wie reagiert der Vater in seiner Menschenliebe? Er sagt, vergiss das alles. Lauft, bringt das beste Gewand, gebt ihm einen Ring, schlachtet das gemästete Kalb, macht ein Fest, wie es noch nie zuvor gewesen ist. Denn mein Sohn war verloren und ist wieder da. Das ist die Güte Gottes und seine Menschenliebe. Und wann erschien sie? Wann erschien diese Güte Gottes und seine Menschenliebe? Bei der Menschwerdung des Herrn Jesus. Und es ist nicht so, dass sie davor nie erschienen wäre, im Alten Testament oder woanders. Gottes Liebe und Gottes Güte können wir im Alten Testament auf unzählige Arten sehen. Aber die volle, sichtbare, persönliche Güte Gottes und die Liebe Gottes kam in der Menschwerdung Jesu Christi. Jesus Christus, er war Mitgefühl. Er war Liebe. Er war Güte in menschlicher Person. Er war der ewige Gott in sichtbarer Gestalt. Alle Eigenschaften des göttlichen Vaters, der Sünder liebt, wurden in Jesus sichtbar. Und wenn du dich jemals gefragt hast, ob Gott Sünder liebt, dann sieh dir Jesus an. Sieh dir an, wie er geweint hat. In Lukas 19,41 heißt es, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Es war die Güte und die Liebe Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist und diese Rettungsaktion einleitete. Diese Rettungsaktion durch Jesus Christus einleitete. Und er rettete uns nicht nur aus seiner Güte, weil er ein guter Gott ist, nicht nur aus seiner Liebe zu uns Menschen, sondern er rettete uns auch durch seine Barmherzigkeit, schreibt hier Paulus. Das ist der dritte Punkt. Er rettete uns durch seine Barmherzigkeit. Vers 5. Er hat uns aus reinem Erbarmen gerettet und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Seine Güte ließ ihn starke Zuneigung empfinden. Und diese starke Zuneigung, sein Mitgefühl, ließ ihn barmherzig sein. Und er sagt hier, er hat uns nicht gerettet, weil wir irgendwas Gutes, Besonderes getan haben, weil wir irgendwas vorweisen können, weil wir irgendwie gute Menschen waren. Gott sagte nicht, mach dich bereit, tu jenes, lass das und dann werde ich dich retten. Nein, so kam seine Rettung nicht zu uns. Er kam nicht zu uns und sagte, wenn du dich benimmst und das tust, werde ich dich retten. Nein, unsere Rettung hat nichts mit uns zu tun gehabt. Wir haben nichts hinzuzufügen, keine einzige Tat, sagt Paulus. Und Barmherzigkeit bedeutet, dass er mir nicht die Bestrafung erteilt, die ich eigentlich verdient habe. Psalm 103 in den Versen 8 und 10 wird das auch noch einmal deutlich. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer richten. Nicht ewig zürnen, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Barmherzigkeit bedeutet, dass er mir nicht die Bestrafung erteilt, die ich eigentlich verdiene. Und R.C. Sproul, ein bekannter Theologe und Bibellehrer, der hat einmal in seiner Klasse ein Experiment durchgeführt. Er wollte ihnen den Unterschied zwischen Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zeigen. Und irgendwann mussten die Schüler einmal zum 1. März eine Klassenarbeit abgeben. Und es war soweit, die Schüler sollten die Klassenarbeit abgeben und es waren 25 Schüler dabei, die sie nicht fertig gehabt haben. Und sie kamen zu ihm und sagten, ja Herr Sproul, geben Sie uns bitte noch einen Monat, wir mussten arbeiten, wir hatten nicht genug Zeit, um die Klassenarbeit fertig zu schreiben. Und R.C. Sproul schaut sie an und sagt, normalerweise muss ich euch hier eine Note 6 drauf geben. Alle anderen haben es geschafft, nur ihr nicht. Na gut, ich gebe euch einen Monat, sagt er. Ich gebe euch noch einen Monat. Und nach einem Monat will er wieder diese Klassenarbeiten einsammeln. Und diese 25 Schüler kommen erneut wieder zu ihm und sagen, Bro, wir haben es wieder nicht geschafft. Wir hatten Prüfungen. Wir konnten die Arbeit nicht schreiben. Und er sagt zu ihnen, okay, ich gebe euch noch einen Monat. Und nach diesem Monat kommen sie wieder und sagen, Bro, es war so viel Lernstoff. Sie wissen doch, wir müssen arbeiten, wir müssen noch andere Dinge nachholen. Bitte geben Sie noch einen Monat. Das ist das letzte Mal, wirklich. Und Arsi, Sproul schaut sie an und sagt, ich möchte morgen eure Arbeiten auf meinem Tisch haben. Ansonsten bekommt ihr eine 6 drauf. Und diese 25 Studenten sind auf einmal sauer und sagen, ja, Herr Sproul, das ist so unfair. Bis morgen, das schafft keiner. Wie sollen wir das machen? Das ist unmöglich für uns. Das ist unfair. Und dann schaut er sie an und sagt, wollt ihr, dass ich euch fair behandle? Dann muss ich euch jetzt auf der Stelle eine 6 geben. Und fertig ist diese Sache. Und das war diese Lektion, um zu zeigen, wie, was Barmherzigkeit ist und was Gerechtigkeit ist. Gott hätte uns in seiner Gerechtigkeit über unsere Sünde sofort töten müssen. Wir hätten sofort die ewige Verdammnis verdient. Aber er ist barmherzig. Er gibt uns nicht sofort, was wir verdient haben. Und wenn wir unseren Blick auf die Verse 3, auf Vers 3 richten, was wir gehört haben, wie unser alter Zustand war, und wenn wir dann auch noch die Geschichte des barmherzigen Samariters sehen, dann sehen wir, wie dieser Mann einem hilflos zusammengeschlagenen Mann kommt, der sich nicht selbst helfen konnte. Dann bedeutet Barmherzigkeit noch mehr. Barmherzigkeit bedeutet, er hat ein Erbarmen gegenüber jedem, der sich nicht mehr helfen kann. Gott hat ein Erbarmen gegenüber jedem, der sich nicht mehr selber helfen kann. Und deswegen sagt Paulus hier, er hat uns gerettet durch seine Barmherzigkeit, nicht aufgrund unserer Taten. Wir konnten uns nicht helfen. Es ist ausgeschlossen, irgendetwas in der Errettung hinzuzutun. Der Grund unserer Errettung ist allein in Gott gegründet. Er muss eingreifen in dein und mein Leben. Er muss eingreifen. Anders gibt es keine Chance für uns. Und wir sehen weiter Gottes Rettungsoperation, dass Gott die Voraussetzung schafft für dein und meine Rettung. Und jetzt kommt die spannende Frage. Wie sorgt Gott dafür, dass diese Rettung im Leben von rebellischen Menschen geschieht? Ich habe gesagt, es wird komplex. Es wird schwierig, dieser Text hier. Und jetzt, wie sorgt Gott dafür, dass diese Rettung im Leben von rebellischen Menschen geschieht? Und jetzt werden wir den Vorgang der Rettung sehen. Wie läuft das ab? Gott nimmt eine Operation an unserem Herzen vor. Gott kommt und nimmt eine Operation an unserem Herzen vor. Vers 5 heißt es, er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit verbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt. Er rettete uns durch die Waschung der Wiedergeburt. Gott hat in unserem Leben eine Erneuerung bewirkt, die Wiedergeburt. Und die Wiedergeburt, sie kommt von außen, es ist Gottes Sache. Gott, das Wort Wiedergeburt bedeutet, neues Leben zu empfangen. Und das kann allein nur Gott tun. Und Jesus sagt zu Nikodemus in Johannes 3, du musst von Neuem wiedergeboren werden. Und er sagt, wie soll das geschehen? Wie kann ein Mensch zurück in Mutterleib kommen und wieder entscheiden, ich will geboren werden? Und er sagt ihm, nur Gott kann das tun. Der Sünder ist tot in seinen Sünden. Er ist hoffnungslos. Er kann sich nicht raufraffen. Er kann sich nicht selbst retten. Er ist unfähig. Vers 3 hat uns das aufgezählt und wir können Römer dazu nehmen, Galater, und wir werden in dieser ganzen Liste sehen, dass wir unfähig sind, uns selbst zu retten. Gott kommt von außen und lässt uns wieder geboren werden und gibt uns Leben. Und dabei reinigt er bei dieser Wiedergeburt, reinigt er das alte, tote Leben. Und die Wiedergeburt wird hier als Waschung bezeichnet. Das alte Leben, es war schmutzig, es war ein total abscheulicher Leichnam. Er wurde gewaschen und eine neue Geburt entsteht. Ein Mensch mit einem erneuerten Herzen. Wir werden gereinigt von dem Dreck unserer Schuld. Durch die Vergebung unserer Schuld schenkt Gott uns neues Leben. Er stellt uns in eine völlig neue Beziehung zu sich. Die Bibel meint mit der Wiedergeburt, dass etwas Unverwechselbares in unserem Leben stattgefunden hat. Dass Gott alles wegnimmt, was zwischen dir und ihm steht. Und das Neue Testament spricht öfters von Wiedergeburt in Römer 6. Wir sind mit Christus in seinem Tod begraben. Wir erheben uns mit ihm in einem neuen Leben. Und das machen wir durch die Taufe deutlich. Wir demonstrieren das, was in unserem Leben, in unserem Herzen geschehen ist. Die Wiedergeburt schafft einen radikalen Neuanfang. Und das bezeugen wir in der Taufe. Da ist ein radikaler Neuanfang in unserem Herzen geschehen. Da ist Vergebung geschehen. Da ist was Neues passiert. Und es ist das Werk Gottes. Und wie wirkt Gott das? Wie wirkt Gott jetzt diese Wiedergeburt, diese Vergebung, dass da etwas in uns passiert? Wie macht er das? Wie bewirkt er das? Durch sein Wort. Er bewirkt es durch sein Wort, bringt er die Wiedergeburt hervor. In 1. Petrus 1,23 heißt es, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Gottes Wort ist ein Wort, das Leben gibt, das Erneuerung bewirkt. Das Wort kommt, wäscht und reinigt uns und bringt neues Leben. Wir können das nicht selber. Wir können uns nicht selbst Leben geben. Wir können nicht einfach sagen, ich will geboren werden. Hat jemand irgendwann seine Geburt bestimmt von uns? Nein, es ist allein Gottes Werk. Gott hat Erneuerungen in unserem Leben bewirkt durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist der 5. Punkt in seiner Rettungsoperation. Er rettete uns durch seinen Geist. Und die NEU übersetzt es so, die Verse 5 und 6, durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Diesen Geist hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen. Neues Leben entsteht aus einer neuen Geburt, die durch Gottes Wort und durch seinen Geist bewirkt werden. Der Heilige Geist, den Gott uns gibt, ist derjenige, der uns erneuert. Und das Leben ist nicht mehr wie früher, wenn Gottes Geist in unser Leben eintritt. Im Korintherbrief heißt es, darum preist Gott mit eurem Leib und eurem Geist, den ihr von Gott habt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Es ist etwas völlig Neues geschehen. Unser Leben wurde umgewandelt. Wir haben einen neuen Menschen angezogen. Das Leben ist nicht mehr wie früher. Wegen dem Geist, wegen dem Heiligen Geist, der in unserem Leben wirkt, den Gott in unser Leben gegeben hat. Wir haben eine neue Identität und der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass wir eine andere Sehnsucht haben, eine andere Sehnsucht, nämlich nach Gott. Dass wir neue Bestrebungen haben, neue Wünsche, Gott zu gefallen, neue Leidenschaften, neue Zuneigungen. Plötzlich reden wir anders. Unsere Ausdrücke sind anders. Wir beschimpfen andere nicht mehr, wir reden nicht mehr schlecht. Und wenn andere nach unserer Bekehrung sagen, irgendwie bist du anders geworden, du machst irgendwie nicht mehr bei jedem blöden Witz mit. Du machst nicht bei jeder Dummheit mit. Du redest anders. Du redest immer von Jesus. Du bist irgendwie anders geworden. Dann ist das Werk des Heiligen Geistes, den Gott in uns ausgegossen hat. Und es heißt, er hat ihn reichlich über uns ausgegossen. Gott hat ihn reichlich über uns ausgegossen. Wir konnten nichts tun, um den Heiligen Geist aus eigener Kraft zu bekommen. Gott hat ihn ausgegossen. Denken wir an Simon, in der Apostelgeschichte, der versucht hat, die Gabe des Heiligen Geistes zu kaufen. Und Petrus sagt zu ihm, mögest du mit deinem Geld zugrunde gehen. Es gibt nichts, was wir tun können, um den Heiligen Geist zu bekommen, diese Erneuerungsarbeit zu erarbeiten oder zu erlangen oder zu verdienen. Es gibt nichts. Es ist etwas, was Gott ausgießt und ist ein Teil seiner Errettungsoperation. Und dann heißt es, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, Vers 6. Christus hat das alles möglich gemacht. Den Geist, die Erneuerung in unserem Leben, dass das stattfindet, hat Christus möglich gemacht. Und so kommen wir zu unserem sechsten Punkt. Er rettete uns durch Jesus Christus, unseren Erlöser. Gott musste eingreifen in dein und mein Leben. Gottes Liebe bewegt ihn zum Handeln. Er schickt Und so schickt er uns den Agenten seiner Liebe. Und der Agent seiner Liebe, der Liebe Gottes, ist Jesus Christus. Er hat uns herausgerissen aus unserer dramatischen und verlorenen Situation. Die Person Christi und sein Erlösungswerk haben die Errettung überhaupt möglich gemacht. Und dasselbe sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt. Gott ließ Christus nach seinem vorherbestimmten Plan kreuzigen. Jesus kam, um den Preis für Sünde zu bezahlen, und er besiegte den Tod. Und das war ein Teil des ewigen Bundes, den der Vater mit seinem Sohn geschlossen hat, um seinem Sohn erlöste Menschen zu geben, als Ausdruck seiner Liebe. Und er sagte zu ihm, ich möchte dir diese erlösten Menschen geben, damit sie dich für immer in deiner Herrlichkeit, in Ewigkeit preisen. Aber ich bitte dich um eins, und das ist, auf diese Erde zu gehen und den Preis für ihre Sünden zu bezahlen. Das tat Jesus. Er hat der Gerechtigkeit Gottes und dem Zorn Gottes über Sünde Genüge getan. Der Preis wurde bezahlt, der Tod besiegt, und durch Jesus, unseren Erlöser, hat er uns errettet. Durch Christus hat Gott uns errettet. Gott hat uns durch seine Güte, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Wiedergeburt, seine Erneuerung des Geistes und seinen Sohn und zum Abschluss zusammenfassend durch seine Gnade gerettet. Vers 7, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Er rettete uns durch seine Gnade. Und Gnade heißt, Gott gibt uns, was wir nicht verdient haben. Gott gibt uns, was wir nicht verdient haben. Wir verdienten es nicht, dass unsere Sünden vergeben werden. Wir verdienten es nicht, dass Gott uns seine Gerechtigkeit zurechnet in Christus. Wir verdienten es nicht, in den Himmel zu kommen. Gott schenkt den Himmel uns. Er schenkt ihn uns in Christus. Wir haben es nicht verdient, dass sein heiliger und sündloser Sohn an deiner und meiner Stelle brutal am Kreuz stirbt. Wir haben es nicht verdient. Was war das Ziel seiner Rettung? Gott wollte uns durch Christus zu Miterben machen. Zu Miterben des Himmels machen. Das war das Ziel seiner Rettungsaktion. Er wollte uns zu Miterben des Christus machen im Himmel. Er wollte uns den Himmel schenken mit Christus. Und warum? Wie ist das passiert? Haben wir irgendwas getan? Und vielleicht sagst du, ja, was ist mit meinem Glauben? Ich habe doch geglaubt. Epheser 2,8 sagt Paulus zu uns, Gott hat dir diesen Glauben geschenkt. Du hast geglaubt, weil Gott dir diesen Glauben geschenkt hat. Denn aus uns selbst hätten wir nicht den Glauben zu glauben. Wir hätten nicht dieses Herz, das Gott sucht. Wenn Gott uns nicht diesen Glauben schenken würde, hätten wir von uns aus nicht dieses Herz, das Gott sucht. Und diese Erkenntnis bedeutet, dass Gott alles getan hat. Gott hat in der Errettung alles getan. Und ich möchte zum Schluss kommen. Paulus, seine Botschaft an Titus und die Christen in Kreta und an uns alle lautet: Schaut her, ihr lebt in einer gottlosen und heidnischen Kultur. Verurteilt die Regierung nicht, ihre Gesetze nicht. Seid nicht selbstgefällig oder selbstgerecht gegenüber ihnen allen und den Menschen, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulfreunden, sondern seid dankbar, dass Gott euch in seiner Souveränität gerettet hat. Betrachtet nicht die Menschen als Feinde, sondern es sind diejenigen, die wir in Liebe erreichen müssen. Und daran erinnert uns Paulus. Nicht hart zu den Menschen außerhalb der Gemeinde zu sein. Ihnen nicht etwas Schlechtes zu tun, ihnen etwas auszuwischen, weil sie uns was Schlechtes getan haben. Erinnert sie, Autoritäten sich unterzuordnen, gehorsam zu sein, eifrig zu sein, gute Taten zu vollbringen. Auch wenn wir nicht einverstanden sind mit allen, sollen wir nachsichtig sein, milde. Warum? Erinnere dich an deinen Zustand, wie du warst. Und jetzt erinnere dich, wie Gott dich gerettet hat in seiner Gnade, was er für eine Operation auf sich nehmen musste, seinen Sohn an deiner Stelle zu geben, um dich zu retten. Gott möchte in dem Verhalten, wie wir in dieser Welt leben, er möchte, dass wir Lichter sind, dass wir auf ihn zeigen, dass wir den Menschen, die in dieser dunklen Welt leben, Wegweiser sind zu Gott, dass sie auch diese Errettung in ihrem Leben erfahren können. Und es ist eine große Herausforderung in unserem Land, in unserem Leben, in der Umgebung, in der wir leben. Aber mit Gottes Hilfe und seiner Kraft und in seinem Geist können wir wirklich vorbildliche Christen sein und ein Lichter in dieser Welt. Und vergesst niemals, er war uns gnädig. Er rettete uns. Amen.